So, ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen kann. Ich habe eines der Themen dabei, das mich sehr, sehr begeistert, das mich in meinem Leben am meisten verändert hat, und zwar die Herrlichkeit Gottes. Glory heißt Herrlichkeit Gottes. Und warum dieses Thema von Herrlichkeit zu Herrlichkeit heißt, werdet ihr im Laufe der Predigt hoffentlich verstehen. Aber ich bete nochmal zum Beginn. Herr, ich danke dir, dass du heute durch mich sprichst, dass du meinen Mund einfach als dein Sprachrohr gebrauchst, dass du in dieser Predigt wirklich jeden Einzelnen dich spüren lässt, dass du durch die Worte, die du mit durch mich sprichst, dass du mit diesen Worten die Menschen berührst, dass sie dich jetzt in diesem Moment spüren können, dass sie deine Herrlichkeit spüren können, dass sie all das, was heute angesprochen wird, wirklich direkt live und wahrhaftig in Farbe an ihrem Körper erleben, dass sie einfach deine Herrlichkeit jetzt spüren und dass sie deine Herrlichkeit verstehen im Laufe dieser Predigt und dass sie noch mehr Puzzleteile deiner Herrlichkeit dazusetzen können, um noch mehr deine Herrlichkeit zu verstehen. Und ich danke dir, Herr, dass du jedes Herz heute wirklich veränderst und einfach vorwärts bringst, dass wir weiter und weiter kommen, Step by Step, Stück für Stück von Herrlichkeit zu Herrlichkeit näher zu dir, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Zuallererst schauen wir uns die Herrlichkeit als deutsches Wort an. Ihr wisst, wir haben im Lobpreis oft englische Lieder, weil einfach die englischen Wörter teilweise so eine starke Bedeutung haben, die es im Deutschen einfach nicht hat. Oder im Englischen gibt es Wörter für zum Beispiel Himmel, gibt es zwei Wörter. Es gibt den Sky und den Heaven. Es gibt den Himmel, den wir sehen können und den Himmel, in den wir kommen. Das heißt, im Englischen gibt es den Heaven. Dieses Wort Heaven, Himmel, bedeutet nur der Himmel bei Gott. Und der Himmel Sky bedeutet nur der, den wir sehen können. Das heißt, die Worte im Englischen haben teilweise so viel Bedeutung und deswegen schauen wir uns einfach mal das deutsche Wort Herrlichkeit an. Und es gibt hier so eine Definition in dem Wissensbibellexikon, brauchen wir auch nicht ganz anschauen, aber so die ersten paar Sätze. Der Begriff Herrlichkeit bezeichnet die Art und Weise, in der ein besonderer Rang oder Status für andere anschaulich und augenfällig wird. Dabei wird man sich unter der Herrlichkeit von Menschen, die sich beispielsweise in besonderer Prachtentfaltung ausdrücken kann, etwas anderes vorzustellen haben als unter der Herrlichkeit eines Tieres oder einer Pflanze. Ersterer könnte etwas in besonderer Stärke, letzterer in besonderer Schönheit zu finden sein. Also ein Mensch, der besondere Stärke hat, könnte man sagen, in seiner Herrlichkeit, und die Schönheit der Natur könnte die Herrlichkeit sein. Besonders oft wird das Wort verwendet im Zusammenhang mit Pracht, Glanz, Schönheit, Stärke, Kraft, Größe, Hoheit oder Majestät. Auch hier sehen wir, dass im Deutschen einfach das nicht ganz so definierbar ist wie das Glory im Englischen. Aber trotzdem kann uns die Herrlichkeit, dieses Wort, ein Stück von der Herrlichkeit, wie sie eigentlich ist, zeigen. Wir werden auch gleich anschauen, wie viele verschiedene Bereiche der Herrlichkeit es gibt und später auch nochmal ein Lied hören, leider auch wieder auf Englisch, aber ich übersetze es euch, und wo einfach nochmal diese Herrlichkeit ganz deutlich veranschaulicht. Zuallererst gehen wir in den Ursprung, die ursprüngliche Herrlichkeit. In Römer 3, Vers 23 in der Schlachterübersetzung steht: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das gleiche nochmal in der Hoffnung für alle. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das heißt, wir wissen, ursprünglich lag die Herrlichkeit Gottes auf dem Menschen. Wir wissen, Adam war nicht wirklich nackt, er war physisch nackt, aber das konnte man nicht sehen, denn die Herrlichkeit Gottes lag auf ihm. Wie das wirklich war, können wir uns nur so am Rande vorstellen. Vielleicht ähnlich wie Jesus, dass es so ein Licht war. Aber wir waren nicht dabei, wir können es nicht beurteilen. Wir wissen nur, dass die Herrlichkeit Gottes auf Adam lag. Das heißt, sie umhüllte ihn wie ein Gewand. Adam verlor aber in dem Sündenfall dieses Privileg. In dem Moment erkannte er ist nackt, weil die Herrlichkeit weg war. Durch die Sünde verlor er die Herrlichkeit auf seinem Körper und erkannte dadurch, dass er nackt war. Das ist also der ursprüngliche Moment, wo wir eigentlich, wenn der Sündenfall nicht gekommen wäre, die Herrlichkeit Gottes hätten auf uns. Das ist eigentlich echt unvorstellbar für uns heute. Dann die Herrlichkeit als Schönheit. In der Bibel wird auch oft Herrlichkeit, das Wort Herrlichkeit, als Schönheit verwendet. 2. Mose 33, Vers 18 in der Schlachterübersetzung. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das sagte Mose zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Auch hier nochmal in der Hoffnung für alle. Das heißt so viel wie, lass mich dich in deiner Pracht sehen. Oder auch Psalm 8, Vers 10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und in Hoffnung für alle, Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Wie herrlich ist dein Name, wird ganz oft in der Bibel verwendet. Deswegen singen wir das auch so oft in Lobpreislieder. Herr, du bist so herrlich, dein Name ist herrlich. Und gleichzeitig steht hier auch in Psalm 8, Vers 10 in der Hoffnung für alle, dass die ganze Welt die Schönheit Gottes widerspiegelt, die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob dir es auch so leicht fällt wie mir, aber wenn ich einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang sehe oder bestimmte Blumen, bestimmte Bäume, wie sie sich im Herbst färben, das ist alles, wenn man mal darauf achtet, wunderschön. Für uns ist es so selbstverständlich, weil wir es unser Leben lang kennen. Wir wissen, wie die Natur aussieht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, malt Gott ein neues Gemälde an den Himmel. Achtet mal drauf, was er für eine Liebe zum Detail hat, wie er seine Herrlichkeit in der Natur widerspiegelt, wie er uns da schon einen Funke davon zeigt, wie schön er wirklich ist, wie liebevoll er ist. Er könnte auch sagen, nö, der Himmel ist einfach blau und fertig. Nein, er malt die wunderschönsten Farben an den Himmel. Und vor ein paar Wochen haben wir gehört, im Himmel gibt's Farben, die wir gar nicht kennen. Wie schön müssen die dann sein, wenn da schon solche Orange-Pink-Töne am Himmel leuchten? Das heißt, das ist ein Funke der Herrlichkeit Gottes, die Schönheit in der Natur, auch die Schönheit in den Menschen. Wenn wir Gott dienen, dann spiegeln wir seine Herrlichkeit wider. Außerdem kann die Herrlichkeit in der Bibel als Synonym für den Himmel verwendet werden. Beziehungsweise dort der Ort, an dem wir seine Herrlichkeit auf jeden Fall spüren. Philipper 3, Vers 14 sagt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Nochmal in Hoffnung für alle. Mit aller Kraft, da ist auch der Satzbau ein bisschen einfacher, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Alles, was unser Ziel ist, ist, in den Himmel zu kommen. Und das ist unser Ziel, in die Herrlichkeit Gottes zu kommen, in erster Linie. Das ist der Siegespreis, auf den wir zulaufen. Alles in unserem Leben soll davon gezielt hindeuten. Unser Leben soll dahin deuten, dass jeder sieht, was unser Ziel ist. Du läufst ja nicht schließlich einen Marathon ins Slalom und keiner weiß, dass du zu der Mannschaft gehörst, die da ins Ziel rennt, sondern du läufst mit dem Trikot in diese Richtung, wie der Marathon geht, in das Ziel und zwar zum Himmel. Das ist deine Aufgabe hier auf der Welt. Amen. Dass du zum einen immer diesen Fokus vor Augen hältst, egal wie es dir geht, der Siegespreis vor Augen. In den Himmel zu kommen, in die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Das soll dein Ziel sein. Egal wie es dir geht, dann schaffst du es, Dinge durchzustehen, die im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes so harmlos erscheinen. In dem Moment vielleicht nicht, wenn du aufs Problem schaust. Aber das Problem ist die kleine Hand hinter der Taschenlampe, die im Schatten riesig aussieht. Egal was du tust, hab den Siegespreis vor Augen. Bleib dran. Du hast schon so weit geschafft. Du hast schon so weit geschafft. Schau auf den Siegespreis in jeder Situation. Wenn du noch so angegriffen bist, schau aufs Ziel. Jesus hat dich dazu berufen, ans Ziel zu kommen. Wie der Weg zum Ziel aussieht, können wir gestalten mit Gottes Hilfe. Dazu kommen wir gleich noch. Aber wenn du das Ziel vor Augen hast, schaffst du es. Wenn du immer nur auf die Marken unterwegs schaust im Marathon, noch noch 28 Kilometer, denkst du dir, puh, viel zu lang. Wenn du aber überlegst, boah, ich habe schon so viel Kilometer geschafft. Ich habe schon so viel mit Gottes Hilfe geschafft. Und ich habe das Ziel vor Augen. Ich will durch die Ziellinie kommen. Ich will es schaffen. Dann schaffst du das alles. Aber wenn du dein Ziel nicht vor Augen hast, wenn du keine Ziele in deinem Leben hast, generell, wirst du nichts schaffen. Wenn du dir Ziele setzt, ich will meinen Führerschein schaffen, ich will einen neuen Job kriegen, ich will meinen Charakter mehr und mehr zu Jesu-Charakter formen, ich will es schaffen, ein Instrument zu lernen, ich will es schaffen, mehr in der Bibel zu lesen, egal welche Ziele du dir setzt, nur wenn du dir Ziele setzt, kommst du voran. Du musst Visionen schaffen für dich, realistische Visionen, aber du musst sie schaffen mit Gott zusammen in Einklang und dir Ziele setzen, damit du näher an das Hauptziel kommst. Römer 8, Vers 18, einer der heftigsten Verse. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Gleicher Vers, Hoffnung für alle. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und hier steht nicht vielleicht, sondern ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit. Fang endlich an, aufzuhören zu jammern. Jammer nicht länger. Vorhin haben wir dieses kurze Lied auf Englisch gesungen, wo wir leider den Text nicht hatten. Du verwandelst Jammern in Tanzen. Das haben wir gesungen. You turn mourning into dancing. Überleg dir mal, wie klein deine Sorgen sind im Vergleich zu dem Preis, den du im Himmel trägst. Ich habe hier so ein paar mathematische Zeichen. Dieses ist gleich mit dem Dach drauf, ist bedeutet entspricht. Es ist nicht das Gleiche, aber man kann es damit gleichsetzen. Und dieses kleine Dach hier, dieser Schnabel bedeutet im Endeffekt, dass das Teil hier viel größer ist, so wie auch die Schriftart viel größer ist als die Sorgen. Der Himmel ist so viel größer als deine Sorgen. Wenn du dich darauf konzentrierst, wie klein deine Sorgen im Endeffekt sind, im Vergleich zu dem, was du im Himmel bekommst, all die Schätze, die du sammelst, das ist es wert, dass du überhaupt durch diese Ziellinie rennst und in den Himmel kommst. Das alles ist es wert. Selbst wenn du nur das Gewand der Gerechtigkeit im Himmel hättest, dann wär's das wert, alles, was du hier erleidest. Nichts fällt ins Gewicht. Das heißt nicht, dass deine Sorgen egal sind. Das heißt nicht, dass es Gott egal ist. Das heißt nicht, dass es Peanuts ist, mit was du dich rumärgerst. Sondern das heißt einfach nur, dass das, was im Himmel auf dich wartet, so viel herrlicher ist. So viel größer und so viel heftiger ist, als dein Verstand es nur zulassen kann. Die Herrlichkeit auf Erden, die Begegnungen mit Gott, Gottes Liebe zu spüren, den Trost, die Heilung, die Annahme, die Gnade, die Kraft, die Herrlichkeit, die du hier schon spüren kannst, ist so viel mehr wert als alles andere. Die Herrlichkeit Jesu im Vergleich zur Herrlichkeit Gottes. Johannes 17, Vers 1. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Diesmal in umgekehrter Reihenfolge, jetzt noch die Schlachterübersetzung. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Klingt vielleicht mal wieder paradox und merkwürdig, aber für Gott war es das allergrößte Opfer, dass Jesus gehorsam war. Dadurch gab er Gott Ehre, dass Jesus gehorsam war, dass Jesus auf diese Erde kam, in diese Zeit, dass er gehorsam war. Dieser Akt der Liebe verherrlichte Gott. Wenn du Gottes Willen tust, verherrlichst du Gott. Wenn du andere liebst, anderen dienst, verherrlichst du Gott. So hat Jesus Gott verherrlicht. Und in dem Moment, wo Gott ihn verherrlicht, verherrlicht das gleichzeitig wieder Gott. Das ist so eine Wechselwirkung, die gigantisch ist. Das heißt, das ganze Werk von Jesus verherrlicht Gott. Wenn du es noch nicht ganz greifen kannst, bitte den Heiligen Geist, dass er bei dir Klick macht, dass du das verstehst. Dass du den Schritt mit uns allen mitgehen kannst und sagen kannst, ah, ich verstehe. Das größte Opfer, was Jesus geben konnte, war sein Gehorsam. Er kam in diese Zeit, überleg dir das mal, er kam aus der Ewigkeit, her aus Ewigkeiten hier in diese Welt. Sowas Ähnliches haben wir vorhin, glaube ich, auch gesungen. Er kam aus einer Unendlichkeit. Wir können uns nur unsere Zeit vorstellen. Für Gott war es, für Jesus war es genau andersrum. Er lebte in der Unendlichkeit im Himmel und musste in dieses zeitbegrenzte Fenster reintreten. Er musste in diese irdische Hülle, das hören wir auch nachher nochmal in dem Lied, er hat sich dieses Gerippe, diese Form angenommen. Er war im Himmel verherrlicht als Licht, als Herrlichkeit, ganz anders, als er Mensch wurde. Er kam also, wie wenn du jetzt nur im Weltall fliegst und dort ist einfach Raum und Zeit anders. Ist kompliziert und merkwürdig, aber dort ist Raum und Zeit anders. Und jetzt muss einer aus dem Weltall, muss auf diese Welt, wo plötzlich Raum und Zeit ganz anders ist. Der Luftdruck anders, die Erdanziehung, alles anders. Das muss man sich auch mal überlegen. Wer gibt es freiwillig her und tut sich das hier an? Keiner. Aber das gehörte zu Jesu Gehorsam genauso dazu. Wir sehen immer nur das Werk an sich, aber was er alles für Opfer mitbrachte, dass er plötzlich auf die Uhr schauen musste und nicht entspannt sein konnte, sondern immer wieder Gott fragen musste, was ist jetzt dran? Wo soll ich jetzt hin? Dass er an Zeit und Raum gebunden war. Da helfen manchmal so Science-Fiction-Filme. Man kann in so Filmen, die eigentlich nicht von Gott sind, trotzdem Gott erkennen, wenn man will. Man kann Gott besser verstehen, wie groß Gott ist. Egal, was für ein Superheld du in dem Film hast, wie stark der ist, Gott ist stärker. Aber es lässt dich ein Stück davon verstehen, wenn der Superman so stark ist oder Iron Man, dann ist Gott noch stärker. Ja, ist doch so. Ganz kindlich denken und es hilft. Der nächste Punkt ist die Herrlichkeit als Gegenwart Gottes. In 2. Mose 29, Vers 43 steht, ja, ich selbst will euch begegnen und mein Heiligtum mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Das gleiche nochmal in Schlachter. Ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels und die Stiftshütte soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Das heißt, damals im Alten Bund war Gottes Herrlichkeit einzig und allein in dieser Stiftshütte im Allerheiligsten. Dort war die Anwesenheit Gottes, die Gegenwart Gottes. Dort hat er diesen Raum erfüllt wie ein Ofen, der einen Raum wärmt. So hat er dies in jede Fuge dieses Raumes hat er die Herrlichkeit Gottes schweben lassen. Dort war Gott. Das war die Gegenwart Gottes. In Psalm 63, Vers 3 steht auch, ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Im Heiligtum, beziehungsweise im Allerheiligsten, war die Gegenwart Gottes, also die Herrlichkeit Gottes. Hier sehen wir also nochmal einen Teil, wie man Herrlichkeit Gottes interpretieren und verstehen kann. Die Herrlichkeit Gottes war so heftig, dass ein Priester, der sich nicht vorher gereinigt hat, der nicht vorher um Vergebung gebeten hat, der nicht die Rituale eingehalten hat, der sündig war, der in dieses Allerheiligste rein ist, wäre tot umgefallen. Nicht, weil Gott so böse ist und sagt, nö, du bist es nicht wert. Nein, weil Gott der heftigste Gegenmagnet ist von Sünde, den du dir nur vorstellen kannst. Manchmal muss man sich das in so lächerlichen Bildern vorstellen, aber wenn du einen gleichen Magnet hinschiebst, du schiebst den weg, du kannst noch so stark sein, du kriegst die zwei Magnete nicht zusammen. Nur bei Gott und der Sünde ist es umgekehrt, denn die Sünde ist das Gegenteil von Gott. Und so stößt Gott die Sünde ab. Das heißt, die Sünde in dem menschlichen Körper könnte nicht die Herrlichkeit Gottes ertragen. Deswegen wäre er tot umgefallen. Deswegen hat er die Glocke am Fuß gehabt. Deswegen war die Schnur an seinem Bein, dass die anderen ihn hätten rausziehen können, wenn sie gewusst hätten, oh, der ist tot umgefallen. Nicht, weil Gott so böse ist, sondern weil die Herrlichkeit Gottes so krass durch und durch gut ist. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aus unserer Sicht. Nur deswegen wäre er tot umgefallen. Psalm 26, Vers 8. Herr, dein Haus ist erfüllt von deiner Herrlichkeit. An diesem Ort hängt mein Herz. Manchmal finde ich, dass die Psalme richtig in den neuen Bund blicken lassen. Herr, dein Haus ist erfüllt von deiner Herrlichkeit. Wo sind wir hier? Wir sind in deinem Haus, Herr. Hier ist die Herrlichkeit Gottes, wo mein Herz hängt. Ich hoffe, dein Herz hängt auch an dieser Gemeinde. Dort ist die Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe, ihr habt sie heute Morgen genauso gespürt wie mich, wie ich. Mich hat's umgehauen. Das Gott zu spüren, wie so ein Wasserfall plötzlich, der so aufgeht. Unvorstellbar, wie man die Herrlichkeit Gottes spürt, wie man sie am eigenen Leib erfahren kann. Ist so, so gigantisch. Dann die Herrlichkeit auf der Erde. 2. Korinther 3, Vers 14 oder ab Vers 14. Aber nicht nur das, sie waren verschlossen für Gottes Botschaft. Bis zum heutigen Tag sind die Schriften des Alten Bundes für sie wie mit einem Tuch verhüllt. Sie lesen es zwar, aber seinen Sinn verstehen sie nicht. Dieses Tuch wird erst dann weggenommen, wenn sie an Jesus Christus glauben. Bis heute liegt es auf ihren Herzen, wenn aus den Büchern von Mose vorgelesen wird. Aber wie es bei Mose war, so ist es auch bei ihnen. Wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch weggenommen. Wir sehen hier typisches Pharisäer-Ding. Wenn die Bibel lesen, die würden es nicht verstehen, weil dieses Tuch auf ihren Augen liegt. Wie der Vorhang im Allerheiligste muss der erst durch den Heiligen Geist zerreißen. Die Menschen müssen den Heiligen Geist in ihr Herz einladen, um die Bibel verstehen zu können. Es geht nicht anders. Du brauchst diesen Übersetzer, deinen geistlichen Übersetzer, wo der Heilige Geist dich verstehen lässt, was in der Bibel steht. Dort stehen Geheimnisse. Das ist eine Geheimsprache, die versteht nicht jeder. Wenn jemand anderes das liest, der den Heiligen Geist nicht in sich trägt, dann wird er nur Fragezeichen im Kopf haben. Er wird es nicht verstehen. Er kann vielleicht kopfgesteuert dieses Buch lehren und lernen, aber er wird niemals in seinem Herzen verstehen, was da wirklich steht. Erst wenn sie den Heiligen Geist annehmen, und das können die Juden auch, wenn Israel sich dem Herrn zuwendet, dann wird dieses Tuch weggenommen werden. Dann werden sie es verstehen, so wie der Vorhang im Allerheiligsten zerriss, als Jesus starb. Hier geht's weiter, hier wird's noch erklärt, ab Vers 17. Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hier haben wir also die Antwort darauf, ob wir die Herrlichkeit Gottes schon auf der Erde erfahren können. Der Himmel ist unser Ziel, die Herrlichkeit Gottes. Aber ich glaube, unsere Zwischenziele sollten sein, immer mehr Herrlichkeit Gottes in unser Leben zu lassen. Uns immer mehr nach seiner Herrlichkeit auszustrecken. Immer mehr von ihm in unser Herz zu lassen. Noch mehr und noch mehr. Uns immer mehr verändern zu lassen, dass wir ihm ähnlicher werden. Dann werden wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen, steht hier. Und wir stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Wir können nichts vor ihm verbergen. Wir können ihm nichts vormachen. Wir können nichts schauspielern. Es funktioniert nicht. Er sieht uns mit unverhülltem Gesicht. Und wir sollen seine Herrlichkeit widerspiegeln. Die Menschen sollen in unsere Augen schauen und nur durch einen Blick so berührt von der Liebe Gottes sein, dass sie die Herrlichkeit Gottes in diesem Moment spüren. Stell dir mal vor, wie einfach Evangelisation ist, wenn du so durch und durch mit der Herrlichkeit Gottes durchflutet bist, weil du so viel Gemeinschaft mit ihm hast, weil du dich so nach ihm ausstreckst, jeden Moment ihn fragst, Herr, was ist dran? Wenn so die Liebe Gottes durch dich fließt, dass die Menschen dich nur anschauen brauchen und Gänsehaut bekommen, weil sie einen Funke Himmel spüren. Stellt euch das mal vor, wie gigantisch das ist, wie leicht Erweckung dann geht. Dann ist es kein Diskutieren, doch, Gott ist auferstanden, doch, Jesus ist Gottes Sohn. Nein, dann ist es einfach nur die Herrlichkeit Gottes, die die Menschen berührt. Gott verändert uns, er lässt uns ihm immer ähnlicher werden. Wir werden immer mehr Anteil an ihm haben, immer mehr Offenbarungen, immer mehr verstehen. Wir werden immer mehr von ihm erfahren, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Wenn wir hier in diesen Predigten Sonntag sitzen und sagen, ja Herr, ich bin da, ich höre zu, bis zum Ende, egal wie lange diese Predigt geht, ich sauge es auf wie ein Schwamm, gib mir mehr. Ich will mehr verstehen, ich will mehr sehen, mehr spüren, mehr erleben. Wenn du mehr willst, gib dir Gott mehr. Und es gibt kein Genug, er gibt dir immer mehr und mehr und mehr. Er sagt nie, jetzt ist Schluss, jetzt bist du satt. Nein, er gibt dir so viel, wie du dich nach ihm ausstreckst. So viel gibt er dir. Aber wenn du nur in deinem kleinen Terrain läufst und einfach nur auf deinen Weg schaust, dann wird er dich nicht umhauen wie Paulus Saulus. Er wird dir keinen Saulus-Kick geben vom Pferd runter. Ich meine, wenn er das macht, würde ich mir Gedanken machen, weil dann bist du gewaltig auf dem falschen Weg. So wie es Saulus war. Er wird niemals sich dir aufdrängen. Er ist ein Gentleman. Aber was wir wollen, ist doch ihm immer ähnlicher werden. Das ist doch unser Ziel. Sind wir doch mal ehrlich. Das ist das, was wir werden wollen. Immer mehr wie er. Wir wollen diese ganzen nervigen Ecken und Kanten an uns einfach wegkriegen. Jede nervige Angelegenheit, jede nervige Angewohnheit, alles, was uns abhält, jede Sorge, jedes Zweifeln, jeder Unglaube, all die Dinge sollen weg. Wir wollen stattdessen mehr und mehr von Gott. Und wir werden mehr von seiner Herrlichkeit erfahren, je mehr wir von ihm lernen. Je mehr Offenbarungen wir bekommen, je mehr wir verstehen, desto mehr werden wir Anteil an ihm haben. Und diese Herrlichkeit wird in unseren Augen sichtbar sein. Die werden leuchten. Vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, dass wenn sich jemand bekehrt hat, dass seine Augen plötzlich geleuchtet haben. Ich glaube, wir kennen einige Personen, bei denen das so war, die hierher gekommen sind, als sie sich noch nicht bekehrt hatten und haben sich dann bekehrt, sind wiedergekommen und wir haben gesagt, boah krass, man sieht voll die Veränderung. Du siehst ganz anders aus, du strahlst, deine Augen sind so offen und leuchten. So soll die Welt das Licht in dir sehen. Und es ist die Herrlichkeit, die uns verändert. Die Begegnungen mit Gott. Es ist nicht der Zeigestock, der dich schlägt und sagt, da ist ein Fehler, da ist ein Makel. Und es ist nicht Gottes Stimme, die sagt, du musst umkehren, du bist ein Sünder, du machst so viele Fehler. Nein, es sind die Begegnungen mit Gott, die uns verändern, die uns wirklich verändern. Alle Bibelgeschichten, die Jesus beschreiben, sind genau so. Zachäus. Jesus musste ihm nicht sagen, dass er umkehren muss, denn die Liebe allein hat ihn verändert, hat ihn selber zur Umkehr gebracht. Die Prostituierte, die zu seinen Füßen kam, auch zu ihr hat er nicht gesagt, du bist ein Sünder und der Zorn Gottes liegt auf dir. Nein, sie selbst hat die Liebe in seinen Augen gespürt, fiel vor ihm nieder, kniete, heulte und küsste seine Füße. Die Liebe und die Begegnung ist es, das uns verändert. Jede einzelne Bibelgeschichte mit Jesus, jede Begegnung mit Jesus sagt genau das, dass die Begegnung, die Liebe in die Menschen verändert. Die Frau, die blutflüssige Frau, die Liebe, die sie durch Jesu Augen gespürt hat und die Berührung, die Begegnung hat sie verändert. Und nicht, dass Jesus gesagt hat, du bist ein Sünder, du bist blutflüssig. Nein, die Begegnung, die Berührung, die Liebe, die Gnade und vor allem die Momente in seiner Gegenwart. Die Momente, wo du auf die Knie fällst, die Hände hebst, Gänsehaut hast und ihn einfach nur spürst. Einfach nur mit Dankbarkeit durchflutet bist. Das sind die Momente, die dich verändern. Hast du einmal Gott erlebt, wirst du nie wieder derselbe sein. Du hast einmal in deinem Leben, mindestens einmal hoffentlich, Gott erlebt, sonst hättest du dich nie für ihn entschieden. Und du wurdest verändert. Schau mal, wie heftig du verändert wurdest durch diese eine Begegnung. Was glaubst du, wie tief dich jede weitere Begegnung verändern kann, wenn du dich nach ihm ausstreckst? Du wirst nie wieder derselbe sein. Jeder Moment in seiner Gegenwart wird dich verändern. Zum Positiven durch und durch. Natürlich kann die Gegenwart Gottes dich so verändern, dass du dir denkst, boah, ich bin so sündig und ich gehe jetzt einen Schritt zurück und ich bin es nicht wert und dann lässt du Verdammnis in dein Herz. Das ist deine Entscheidung. Aber die Liebe Gottes wird dich so verändern, dass du erkennst, es ist egal, was ich verbockt habe. Gott liebt mich. Dieser Moment der Veränderung, dieser Moment der Begegnung, nur an diesem Ort wirst du so tief verändert werden, dass es bleibt. Wenn du selber versuchst, dich zu verändern, sagen wir mal, du versuchst immer wieder aufzuhören, die Augen zu verdrehen, wenn dich jemand nervt. Du wirst es eine gewisse Zeit schaffen, aber irgendwann wirst du wieder zurückfallen und wieder die Augen verdrehen, wenn dich was nervt. Aber wenn du mit Gottes Hilfe es schaffst, dann wird es nicht wieder passieren. Und selbst wenn, dann wirst du es wieder los. Wenn du aufhören willst zu rauchen, schaffst du nicht. Erst wenn du es mit Gottes Hilfe, gell, Jacqueline? Dann bist du richtig frei. Dann hast du gar kein Verlangen mehr. Gott verändert uns nicht in der Härte und in der Korrektur, sondern in der Sanftmut, in der Liebe. Wenn du jedes Mal aufs Neue Gottes gigantische Liebe feststellst und spürst, wenn du seine Treue erfährst, jedes Mal, wenn du in seine Gegenwart kommst, weißt du, du wirst Gott erleben. Du weißt, will ich Gott erleben? Trete ich in seine Gegenwart, dann erlebe ich ihn. Er ist da, er wartet auf mich. Wenn du diese Treue erfahren hast, Gott zu sehen, Gott zu spüren, Gott zu hören, diese Gänsehautmomente, diese Berührungen, weißt du, was dann passiert? Dein Glaube wird immer fester. Dein Glaube wird immer stärker. Weil du dann nicht mehr nur glaubst, dass Gott da ist und glaubst, dass du ihn erleben wirst und glaubst, dass du ihn spüren wirst, sondern du weißt es. Du weißt, wenn ich jetzt in seine Herrlichkeit trete, wenn ich jetzt nicht mehr kann und jetzt Lobpreis höre und ihn jetzt anbete, dann spüre ich ihn. Du weißt es dann. Das ist doch das, was dich verändert. Die Liebe, die bleibt, die Liebe, die uns heilt, immer wieder neu zu sehen, dass Jesus treu ist, dass Jesus dich bedingungslos liebt, das ist das, was dich verändert. Noch einer der heftigen Verse, beziehungsweise den hatten wir schon. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass diese Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Ich lehne mich jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster und sage, all unser Leid, unser Schmerz, unser Kummer, alles, was wir hier Schlimmes erleben auf dieser Welt, ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit Gottes. Jeder fragt uns immer, warum lässt Gott das alles zu? Warum passiert das alles, wenn Gott gut ist? Und es ist so, so heftig. Und ich hoffe, jeder von euch kann das jetzt in diesem Moment greifen und verstehen, dass wenn ich sage, das alles, was jeder Mensch in seinem Leben erleidet, ist es wert. Denn wenn dieser Mensch die Herrlichkeit Gottes auf dieser Welt erfährt, dann ist dieser Schmerz und dieses Leid nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott gibt. Alles, was wir erleben, alles, was geschieht, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes. Egal, was für heftige Sachen in deinem Leben passiert sind. Und ja, es gibt richtig heftige Sachen, wo man sich denkt, das hat dich selbst zerbrochen, das hat dich vernarbt und verkrüppelt gemacht in deinem Herzen. Das sind so heftige Sachen, so heftigen Schmerz, so heftigen Kummer. So eine heftige Verstümmelung in deinem Herz. Aber ich sag dir, die Liebe in der Begegnung, die Gnade in der Begegnung, die Heilung und die Annahme und der Trost machen das alles wieder gut. Wenn du noch so verletzt wurdest in dieser Welt, ist die Herrlichkeit Gottes alles, was du brauchst. Und die Herrlichkeit des, was das alles wieder aufwiegt. Du würdest Gott nie so als einen liebenden Gott erleben, wenn du das Leid in deinem Leben nicht gehabt hättest. Das klingt so paradox, aber es ist so. Du wärst nicht so dankbar, wie du jetzt bist, wenn du nicht gewusst hättest, wie treu Gott ist. Wenn du keine Narben hättest, wüsstest du nicht, dass Gott heilt. Deine Narbe ist ein Zeugnis dessen, dass Gott heilt. Hättest du keine Narben, müsste Gott nichts tun. Hättest du keine Wunden gehabt. Natürlich ist es schlimm, was in unserem Leben passiert ist. Aber je mehr wir verstehen, wie Gott heilt, wie Gott liebt, wie Gott denkt, desto mehr erfahren wir es von seiner Herrlichkeit. Heiliger Geist, zeig du diesen Punkt jedem Einzelnen. Alles, was wir in dieser Welt erleiden, ist nichts im Vergleich zu deiner Herrlichkeit. Du lässt so viele schlimme Dinge zu, weil du weißt, dass du aus Asche Gold verwandeln kannst, weil du aus Narben und Wunden heilen kannst, weil du jeden Schmerz heilen kannst, Jesus. Und wenn die Wunde auch noch so tief ist, die Herrlichkeit, die wir in dem Trost und in der Heilung spüren, ist so viel mehr wert. Lass uns das verstehen. Lass uns nicht mehr länger uns wünschen, dass diese Narben und diese Verletzungen nie passiert wären, sondern lass uns verstehen, dass deine Heilung es wert war. Deine Herrlichkeit es wert war. Deine Herrlichkeit und deine Gegenwart ist so viel mehr wert als alles Leid auf dieser Welt. Jeder Mensch, der noch so schlimme Sachen erlebt hat, wenn er nur dich kennenlernt, dich erkennt und dich spürt, dann ist diese Herrlichkeit so viel mehr wert. Ganz zu schweigen von dem Siegespreis, auf den wir zulaufen. Wir werden verändert von Begegnung zu Begegnung, von Gegenwart zu Gegenwart, von Berührung zu Berührung werden wir für immer verändert. Du wirst in der Begegnung verändert, in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes. Und wenn du wieder in seine Gegenwart kommst, wirst du wieder verändert. Also werden wir verändert von der Gegenwart zu Gegenwart, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, werden wir niemals mehr dieselben sein. Und da gibt's ein Lied, das heißt From Glory to Glory. Und das beschreibt genau diese Dinge. Herr, du bist erschaffen aus Staub. Du kamst und lebtest unter uns. Du nahmst unsere Form an, unser Gerippe, unseren Körper nahmst du an. Und du gingst in unserem Schmerz, das sagt der Text dieses Liedes. Und jetzt erhebst du uns. Du kamst in unsere Zeit, hast dein eigenes Leben niedergelegt, um uns zu retten. Du nahmst all unsere Schande. Ans Kreuz wurde sie gelegt. Und jetzt erhebst du uns. Denn wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden nie wieder dieselben sein, nie wieder dieselben sein. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden für immer verändert, für immer verändert. Die nächste Strophe, du nennst mich dein Freund. In dein ewigliches, immerwährendes Königreich hast du mich gebracht. Durch das Blut bin ich nun kein Sklave mehr. Und jetzt erhebst du uns. Wieder der Refrain und dann kommt, bis der Tag kommt, an dem Liebe alles überwindet. Bis dahin singen wir diese Hymne heilig, heilig. Wenn der Tag kommt, an dem wir dein Angesicht sehen, rufen wir diese Hymne heilig, heilig. Du nahmst das Grab auf dich, damit nicht einmal der Tod uns etwas anhaben kann. Der Sieger gewann und der Himmel kam und jetzt erhebst du uns und jetzt erhebst du uns. Wir hören uns dieses Lied an und ich lasse den Text immer passend dazu, dass ihr mitlesen könnt, wenn ihr wollt.
say, we go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And you call me a friend and brought into your endless kingdom. By the blood I was made, no longer a slave. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. Cause we go from glory to glory to glory. We're forever changed. Forever changed. And until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy. Until we reach, until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy, yeah. You took on the grave, not even death can shake us. The victor has won, and heaven has come, and now you're taking us higher.
Normalerweise müsste man echt jedes Lobpreislied so auseinandernehmen, sich genau überlegen, was wir da singen, was für Texte wir haben. Wir wünschen uns als Lobpreisteam so sehr, dass jeder von euch im Lobpreis stehen kann und so die Herrlichkeit Gottes empfangen will, dass er sich ausstreckt, dass keiner sich hinsetzt und rumschaut oder nur dasteht und nicht mitsingt oder nur so halbherzig mitsingt. Wir wünschen uns, dass jeder von euch so reift und so wächst, dass er im Lobpreis steht und weiß, hey, das ist jetzt der Moment, wo ich jetzt Gott erleben kann, wo ich jetzt Gott spüren kann, wo ich ihn jetzt anbeten kann, wo ich ihn erleben kann, wo ich ihm begegnen kann. Der Ort der Begegnung ist im Lobpreis. Lass den Lobpreis nicht mehr länger an dir vorbeistreichen. Vielleicht kannst du, egal wie weit du stehst, dich fragen, Herr, kann ich noch mehr anbeten? Kann ich dich auf eine neue Weise anbeten? Das war mein Gebet heute. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, fließt du heute durch mich wie noch nie zuvor. Und plötzlich kam dieses El Shaddai, wo es mich selber umgehauen hat. Dann kommt der Heilige Geist. Wenn du selber denkst, du machst alles richtig, frag Gott. Ist immer der beste Weg. Frag Gott, kann ich dich noch mehr anbeten? Kann ich dich noch mehr erleben? Kann ich mich noch mehr nach dir ausstrecken? Und ich glaube, du willst, egal wer hier sitzt, du willst. Und jetzt schauen wir nochmal eine andere Art der Herrlichkeit an. Und zwar in 2. Korinther, Vers 3, ab Vers 2. Ihr selbst seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Er ist in unser Herz geschrieben und kann von allen gelesen werden, dieser Empfehlungsbrief. Wir brauchen keinen Empfehlungsbrief, wie Paulus an Gemeinden geschrieben hat oder an Leute, an Synagogen geschrieben hat. Hey, da ist dieser Jesus und ihr braucht den. Nein, ihr selber seid der beste Empfehlungsbrief. Euer Leben soll der beste Empfehlungsbrief sein, dass dein Leben so das Licht Gottes zeigt, so die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, dass das für sich selbst Bände spricht. Jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Auf Fleisch wurde dieser Bund geschrieben. In dein Fleisch gebrannt, in dein Herz gebrannt wurde dieser Brief geschrieben. Dieser Liebesbrief, nicht auf Steintafeln, sondern auf lebendiges Fleisch. Durch Jesu lebendige Wunden. Das wagen wir nur deshalb zu sagen, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Wir bilden uns nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht mehr vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern von Gottes Geist, denn der Buchstabe des Gesetzes tötet, weil du keine Chance hast, das Gesetz einzuhalten. Für Sünde ist die Schlussfolgerung Tod. Du schaffst es nicht, sündenfrei zu sein, menschlich. Deswegen tötet das Gesetz, weil es keiner schaffte außer Jesus. Auch ihn hat das Gesetz sozusagen getötet, aber in einem ganz anderen Sinn. Ihn hat das Gesetz getötet, weil er alles erfüllt hat, damit du es nicht mehr erfüllen musst. Der Buchstabe des Gesetzes tötet, allein der Buchstabe des Gesetzes tötet, aber Gottes Geist schenkt Leben. Weiter ab Vers 7, schon der Dienst im alten Bund, der auf in Stein gemeißelte Gesetz beruhte und den Menschen den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ich schalte nochmal kurz zurück, dass ihr nicht weiterlest. Schon das alte Gesetz hat ein Funke der Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Wir wissen, Abraham, Mose, Jonah, sämtliche Leute aus dem alten Bund haben schon richtig heftige Sachen mit Gott erlebt. Richtig heftige. Und da sehen wir Gottes Herrlichkeit schon. In der Feuersäule und in der Wolkensäule. In einem Gott, der das Meer teilt. In einem Gott, der so heftige Wunder tut. Schon im alten Bund sehen wir ein Funke der Herrlichkeit Gottes. Schon der alte Bund ließ etwas, nur etwas von der Herrlichkeit Gottes erkennen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Mose Gesicht, so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten? Selbst auf Mose Gesicht lag schon die Herrlichkeit Gottes, ein Funke der Herrlichkeit Gottes, als er ihm begegnet ist. Dabei war es doch nur ein Glanz, der wieder verblasste. Vers 8, wie viel herrlicher muss es dann sein, Gott im neuen Bund zu dienen und die rettende Botschaft von Christus zu verkünden. Denn dieser Dienst führt Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Wie viel mal mehr muss dieser Bund, den wir haben, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln? Vers 9. Wenn schon der Auftrag, der den Menschen die Verurteilung brachte, schon heftig, trotzdem schon so sichtbar Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, wie viel herrlicher ist dann der Auftrag, durch den die Menschen von ihrer Schuld vor Gott freigesprochen werden? Ich weiß nicht, ob das dich genauso umhaut wie mich, aber als ich diese Verse das erste Mal gelesen habe, hatte ich so eine Gänsehaut, weil ich dachte, boah, krass, Gott, wie recht diese Bibelstelle hat, wie recht du hast. Ja, was damals herrlich erschien, verblasst völlig vor der überwältigenden Herrlichkeit unseres Auftrags. Wenn schon die alte Ordnung, die doch nur für eine bestimmte Zeit galt, Gottes Herrlichkeit erstrahlen ließ, um wie viel mehr wird sich Gottes Herrlichkeit durch die neue Ordnung offenbaren, die ewig gilt. Das ist doch der Oberhammer. Und wir gehen mit so einer Gleichgültigkeit durch die Welt und sind mit uns beschäftigt, anstatt zu verstehen, wie krass unser Auftrag ist, wie herrlich unser Auftrag ist, was wir alles bewegen und verändern können. Wie viel Erweckung wir bringen können, wie viel Leben wir bringen können, wie wir Menschen in die Ewigkeit mitnehmen können. Wie viel Veränderung wir bringen können. Und dieser Bund, der währt ewig. Für alle Ewigkeit ist dieser Bund, in dem wir sind, der ist nicht zeitlich begrenzt, bis wir irgendwann versagen, nein. Der ist für alle Ewigkeit dieser Bund, den wir mit ihm eingegangen sind. Dieser Auftrag lässt so die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Was damals als herrlich erschien, schon dieser alte Bund war herrlich, aber nur ein Funke dessen, wie herrlich der neue Bund ist, wie herrlich unser Auftrag ist. Wir müssten durch die Welt hopsen in so einer Fröhlichkeit und sagen, weißt du was, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich, genauso wie du bist. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Wir brauchen Feuer. Gott muss diesen glimmenden Docht wieder entfachen in unserem Herz. Der so gerade am Ausgehen ist, muss Gott wieder entfachen. Zusammenfassend wissen wir jetzt über die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als Wort bedeutet so viel wie Pracht, Glanz, Schönheit, Stärke, Kraft, Größe, Hoheit oder auch Majestät. Das ist ein Wort, mit dem wir Gott beschreiben können, wo wir sagen können, ich kann dich zwar nicht in Worte fassen, aber deine Herrlichkeit ist gigantisch, deine Herrlichkeit ist überwältigend. Deine Herrlichkeit ist alles, was ich brauche. Diese ursprüngliche Herrlichkeit lag auf Adam. Die Herrlichkeit kann auch verwendet werden im Sinne der Schönheit und der Pracht. Die Herrlichkeit in der Natur. Geh raus und sag, Heiliger Geist, zeig mir die Schönheit deiner Natur. Zeig mir, wo du täglich wirkst. Zeig es mir. Lass mich die Welt mit offenen Augen sehen. Lass mich die Situation, die Gelegenheiten sehen, wo die Menschen mich brauchen. Die Herrlichkeit ist definitiv im Himmel. So überwältigend, dass wir dafür vorbereitet werden müssen hier auf der Welt. Aber Jesu Herrlichkeit auf Erden war schon gigantisch. Genauso gigantisch ist die Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit ist das, was uns verändert. Und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Früher habe ich mich immer gefragt als Kind, warum sagen wir immer von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Warum beten wir das? Aber als ich diese Predigt vorbereitet hatte, habe ich wirklich verstanden, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das, wo unser Ziel jeden Tag und in dem Tag sein soll. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu wandeln. Von Begegnung, von Gespräch zu Begegnung und Gespräch. Das sollen unsere kleinen Ziele des Tages sein, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn du Gott nie fragst, was sein Wille ist, wo du Menschen dienen kannst, wo du Dinge verändern kannst, wo du Liebe, spread love, Liebe verteilen kannst. Wenn du Gott nie fragst, wo, wie willst du dann diese gigantische Herrlichkeit erleben? Und ich kann dir eins sagen, wenn du Gott dienst, egal was du dafür in Kauf nimmst, egal was du dafür ausgibst, an Finanzen, an Kraft, an Zeit, an Nerven, egal was du tust, wenn du dienst, die Herrlichkeit, die du dann spürst, wie wenn Gott dir Danke sagt, dass du das, was du einem seiner Geringsten getan hast, für ihn getan hast. Die Herrlichkeit, die du dann spürst, ist alles wert. Selbst wenn du Stunden investiert hättest und du hättest kein Resultat gesehen, wenn du es in Gottes Auftrag für Gott gemacht hast, dann wird die Herrlichkeit, die er dir dann gibt, alles wieder gut machen. Alles. Und er wird dir mehrfach zurückgeben. Wenn du anderen dienst, wirst du so reich belohnt. Vielleicht nicht in erster Linie von der gleichen Quelle, wie du dienst. Vielleicht aber von woanders, wo du dann bekommst und die Person kriegt wieder von woanders. Das ist so ein Kreislauf, den Gott schließt. Oder du dienst der Person mit Finanzen und mit Zeit und sie gibt dir Dankbarkeit und Liebe zurück. Dann ist das alles wert. So funktioniert Gottes Reich, seine Herrlichkeit. Wenn du gehorsam bist, und manchmal ist Gehorsam richtig schwierig, so wie auch der Markus Dippel erzählt hat, manchmal brauchst du in den Momenten so viel Mut, das dann auch wirklich auszuführen und zu sagen, okay, ja, ich traue mich zwar nicht, ich habe Angst, wie die Person reagiert, aber ich mach's jetzt. Und die Überwindung, die du dann hattest, dann wirst du so reich belohnt, dass natürlich, wenn du nur auf die Belohnung aus bist, dann ist es die falsche Intention, ne? Du musst aus Liebe zu den Menschen die Intention haben. Aber das, was du zurückbekommst, die Herrlichkeit Gottes, ist so überwältigend. Die Herrlichkeit des neuen Bundes und die Herrlichkeit in unserem Auftrag. Matthäus 9, Vers 14. Die letzte Bibelstelle noch. An einem anderen Tag kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und erkundigten sich. Wir und auch die Pharisäer fasten regelmäßig. Warum tun deine Jünger das eigentlich nicht? Jesus fragte, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche, sonst platzen sie. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Nur so bleibt beides erhalten. Den Teil mit den Flicken und dem Stoff habe ich schon immer verstanden. Ich wusste, so ein alter, brüchiger Stoff wie so ein Kartoffelsack, wenn du da so einen feinmaschigen neuen Stoff reinnähst, dann würde es so richtig ausfransen und das funktioniert nicht. Keiner macht einen neuen Flicken auf so ein altes Stück Stoff. Aber den Teil mit dem Wein und dem Schlauch habe ich nie ganz verstanden. Ich dachte mir immer, warum sollte man den Wein in den Gartenschlauch füllen? Ja, ich bin ehrlich, so habe ich als Kind gedacht. Als Kind habe ich so viele Bibelstellen nicht verstanden. Vor allem in dem alten Deutsch. Was soll denn Wein in einem Schlauch sein, dachte ich mir. Natürlich im Laufe der Jahre und durch viele gute Predigten hat man natürlich erfahren, was dieser Schlauch ist. Aber ich habe nochmal in meiner Studienbibel genau nachgelesen und wusste, okay, dieser Schlauch ist eigentlich kein Schlauch, sondern ein Beutel aus Ziegenhaut. Und wenn man diesen neuen Wein da reinfüllt, dann entsteht dieser Gärungsprozess. Es entsteht Dehnung durch diesen neuen Wein, neue Gärung. Und wenn du das in einen alten Schlauch füllst, also in einen alten Beutel, der schon spröde und sogar schon vorgedehnt ist, also wenn da schon Wein drin ist und du füllst neuen Wein da rein, dann dehnt sich das weiter, aber da ist kein Platz mehr. Es funktioniert nicht. Das heißt, wenn du der neue Wein, der neue Bund, versuchst in den alten Bund reinzustecken, da ist kein Platz mehr zum einen. Der alte Bund ist schlüssig für sich. Jesus und der neue Bund passt da nicht rein. Das ist ein eigenständiger Bund. Ein eigenständiger Schlauch braucht der neue Bund. Jesus ist der neue Wein. Jesus ist eine Revolution im Vergleich zum alten Bund. Jesus ist der neue Bund, die Revolution. Jesus passt als Neues schon gar nicht mal von der Art in das Alte. Diese Bibelstelle will so viel ausdrücken. Jesus passt nicht in den alten Bund, weil die ganzen Traditionen und Regeln, da hat Jesus keinen Platz. Die Ziegenhaut ist also schon voll mit dem alten Wein, da passt Jesus nicht mehr rein. Für neuen Wein brauchst du also einen neuen Schlauch. Unser altes Leben, unsere Vergangenheit, unser ungläubiges Ich und auch unsere alte Natur muss weg. Unser hartes Leben, unsere Verletzungen, unsere Wunden, unsere Narben, unser menschliches Ich, Unsere bockige Art, unser fleischlicher Wille, unsere sündige Natur ist alles auch der alte Schlauch. Muss alles weg. Das funktioniert nicht. Der neue Schlauch hingegen ist weich, beweglich, demütig. Nicht festgefahren, sondern flexibel. Der neue Schlauch ist bereit für neue Gedanken, neue Visionen, neue Ansichten. Der neue Schlauch ist fähig zu formen. Dein Herz muss ein neuer Schlauch sein. Es muss fähig sein, formbar zu sein durch die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht will Gott in deinem Leben neue Gedanken bringen, neue Ansätze, neue Strukturen. Bist du bereit für Gottes Wille? Bist du bereit für neue Wege? Bist du bereit, deine Traditionen wegzulassen, deine Traditionen loszulassen, die du in deinem Leben hast? Traditionen können schon sein, dass du das Erste, was du machst, aufstehen und Zähne putzen. Vielleicht veränderst du deine Tradition, wachst auf, dankst Gott und gehst dann Zähne putzen. Vielleicht solltest du deine Traditionen überdenken, die du in deinem Alltag machst. Deine Tradition, wie du mit Kummer umgehst, deine Tradition, wie du mit Problemen umgehst. Mach eine neue Tradition draus. Geh zu Gott und sag, danke, ich weiß, dass du größer bist als dieses dumme Problem. Gott will neuen Wein in dein Leben bringen, in seiner Herrlichkeit. Er will dir Neues geben. Er will dir neue Strukturen geben, neue Ansätze, neue Visionen, neue Aufgaben. Er will dir neues Vertrauen schenken. Gott will dich verändern. Er will Neues in dein Leben bringen. Aber die Frage ist, ob du bereit dazu bist. Dieses Lied, was wir gleich für dein Gebet hören, in der Zeit, wo das Lied läuft, wirst du deine Zeit haben, um Gott zu sagen, ob du bereit bist für Neues, ob du bereit bist für seine Herrlichkeit, ob du bereit bist für seine Veränderung. Aber lass dir noch eins gesagt sein. Dieser Text in diesem Lied, sie singt, in the crushing, in the pressing, you are making new wine. Der neue Wein kommt nicht von allein, sondern wenn du Weintrauben presst, du zerstampfst sie mit Druck. Mit den Beinen zerstampft man diese Weintrauben oder auch eine Maschine, je nachdem. Das heißt, da muss Druck her, damit da neuer Wein aus diesen Trauben kommt. Unter Druck entsteht ein Diamant. Nicht von alleine. Manchmal ist es schwierig, wenn Gott uns verändert. Manchmal tut's weh. Aber das ist okay. Denn dafür haben wir diejenigen, die uns schleifen und die uns polieren, wenn ihr aufgepasst habt in den ganzen Predigten von Papa. Das heißt, du musst die Trauben zerstampfen, um neuen Wein zu gewinnen. Vielleicht musst du alte Gewohnheiten, alte Traditionen zerstampfen, um neuen Wein zu bekommen. Und in dem Lied geht's auch noch darum, ob wir bereit sind für diese Veränderung, ob wir bereit sind, alles loszulassen und uns ihm hinzugeben. Und dann singt sie, ich bin bereit, mich in deine vorsichtige, liebevolle Hand zu geben. Ich bin bereit, dir zu vertrauen. Wenn ich dir vertraue, dann verstehe ich endlich. Mach mich zu einem neuen Gefäß, mach mich zu einem neuen Opfer für dich. Mach mich zu dem, was auch immer du vorhast. Ich bin hier mit nichts gekommen, aber du hast mir alles gegeben. Jesus, komm und mach neuen Wein in mir, durch mich. Und wo neuer Wein ist, da ist neue Kraft, neue Freiheit und da ist das Königreich. Ich lege all meine alten Dinge ab, damit du mich durchs Feuer tragen kannst. Und wo da neuer Wein ist, da ist neue Kraft. Nimm diesen Moment einfach für dich, wo du mit Jesus jetzt redest.
In the crush. crashing in the pressing. Thank you.
Herr, wir wollen diesen neuen Bund mit dir besiegeln. Wir wollen dieses Abendmahl jetzt mit dir einnehmen und deinen Bund ganz neu besiegeln und neu eingehen. Wir wollen, dass du durch dieses Abendmahl neuen Wein in unser Leben bringst. Wir wollen dich neu spüren, neu erleben, neu sehen, neu hören. Komm du und bring Offenbarung in jedes einzelne Herz. Lass diese Entscheidung mit diesem Abendmahl besiegeln, Herr. Jesus, du hast alles am Kreuz vollbracht. Du hast alles gegeben für uns. Du hast einfach alles gegeben, Jesus. Du hast so viel Blut vergossen für uns, damit wir frei sein dürfen, damit wir in deinem Bund sein dürfen. Du hast so viel Blut vergossen, so viel Schmerz ertragen. Jesus, du standst dort an diesem Kreuz. Dort hingst du mit all dem Schmerz. Mach uns dessen bewusst, was für ein Opfer es für dich wirklich war. Lass es uns nicht mit Gleichgültigkeit jetzt einnehmen, dieses Mal. Lass uns dich sehen, wie du dort am Kreuz gehangen hast. Welchen Schmerz du ertragen hast in dem Moment, als dein letzter Atemzug auf dieser Erde war. Du hast alles gegeben, Jesus. Du hast so viel Blut vergossen, so viel Schmerz ertragen für jeden Einzelnen von uns, weil du uns so sehr liebst, Jesus. Herr, dir war es so wichtig, Gemeinschaft mit uns zu haben, unser Herz zu erobern. Deswegen hast du alles gegeben. Du hast alles gegeben und keine Sekunde gezögert. Du hast alles gegeben dort am Kreuz für uns. Danke, dass wir in diesem Bund sein dürfen. Danke, dass wir in diesem Bund sein dürfen. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Wenn wir dieses Stück Brot jetzt in unseren Mund nehmen, lass uns sehen, wie dein Leib am Kreuz hing. Lasst uns alle gemeinsam dieses Brot in unseren Mund nehmen. Lasst uns warten, bis jeder dieses Brot hat, dieses Knäckebrot, symbolisch für das Leib Jesu, für den Leib, den er gegeben hat am Kreuz. Mach dir dessen bewusst, was er am Kreuz für dich getan hat. Mach dir dessen bewusst, was er gegeben hat. Wie schwer es für ihn bestimmt war, körperlich. Aber sein Wille war so groß, dein Herz zu erobern, dass er keine Sekunde gezögert hat. Er war gehorsam, das war das Größte für Gott. Er war gehorsam, damit du dieses Werk annehmen kannst. Damit du jetzt dieses Stück Brot zu dir nehmen kannst, als Anteil dieser Familie, als Anteil in diesem Bund. Jesus, danke für dein Leib, das für uns gebrochen wurde, dein Leib, das für uns geschlagen wurde. Jeden Schlag hast du für uns ertragen. Jeden Peitschlag hast du für uns ertragen, damit wir geheilt und gesund sind, wenn wir Anteil an deinem Leib haben. Jeden Schlag hast du ertragen, ohne dich zu beschweren, Jesus. Du hast das Kreuz auf dich genommen, bist in diese Zeit gekommen, damit wir errettet und frei sein können. Danke, Jesus. Wenn wir dieses Brot jetzt essen, dann, weil wir dankbar sind für dein Werk am Kreuz. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Jesus, du bist das Juwel des Himmels. Du bist der König der Könige, der Höchste. Und dennoch bist du in diese Welt gekommen, um geschlagen und angespuckt zu werden, um ausgelacht zu werden, verpönt zu werden, obwohl du genau wusstest, wer du bist. Aber du hast es ertragen, weil du wusstest, wer du bist. Du hast das Ziel vor Augen gesehen, unsere Herzen zu erobern. Danke, Jesus, für jeden Tropfen Blut, das du vergossen hast. Für jeden Schmerz, den du gehabt hast, als dieses Blut aus deinem Körper floss und du immer schwächer wurdest. Für jedes Blut, das du in den Peitschlägen ertragen hast. Für jeden Tropfen Blut, der in der Dornenkrone hinterlassen wurde. Für jeden Tropfen Blut an deinen Händen und deinen Füßen, Jesus. Danke für dieses kostbare Blut, für dieses kostbare Gut, dein Blut jetzt einnehmen zu dürfen, dass es durch unsere Adern fließt, durch dieses Abendmahl, dass dein göttliches Blut durch unsere Adern fließt, uns erneuert und heilt und gesund macht. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Danke für dein Blut. Dein Blut wäscht weißer als der Schnee, ist das Kostbarste auf dieser ganzen Welt, was jemals floss. Dein Blut. Danke, dass wir diese Schlücke zu uns nehmen dürfen und dadurch Anteil an dir haben, dass wir diesen Bund hiermit erneuern, dass wir diesen Bund neu mit dir eingehen können, jedes Mal aufs Neue, weil du gnädig bist, uns nicht zählt, was wir können, sondern was du getan hast am Kreuz. Danke für dein Blut. Danke für dein Blut. Danke für neuen Wein in unserem Leben. Neuer Wein, der symbolisch durch unsere Speiseröhre floss. So fließt jetzt neuer Wein von dir in unser Herz, in unser Leben, in jede Situation. Neuer Wein von dir. Neue Liebe, neue Ansichten, neue Offenbarungen, neue Gnade, neue Heilung. Danke für dein Werk am Kreuz, Jesus. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen. Du bist die Liebe selbst. Danke, Jesus, für dein Werk. Danke für dein Werk, Jesus. Lass uns niemals in Gleichgültigkeit dein Werk ansehen. Lass uns immer dessen bewusst sein, was du dort vollbracht hast, was du ertragen hast, was du getragen hast für uns. Du hast dieses kratzige, schwere Kreuz getragen, damit das Joch, das wir tragen müssen, so leicht ist, weil du es trägst, Jesus. Danke, dass du so gut bist. Danke für deine Liebe, die jetzt fließt, für deine Gegenwart, die wir jetzt spüren können. Danke, dass du die Liebe in Person bist. Dass du kein stummer Götze bist, sondern so ein lebendiger Gott, dass du stets das Gute für uns hast, dass du immer nur uns vorwärts bringen willst, uns immer lieben möchtest, uns immer vorwärts bringen möchtest, uns niemals demütigen oder korrigieren im Negativen möchtest, sondern dass du uns immer mit Sanftmut begegnest. Danke, Jesus. Danke, dass du so bist, wie du bist. Danke, 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 Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass wir eingepropft sind in diesen wundervollen Bund. Danke, Jesus. Dass du Mensch wurdest, damit wir dich kennen dürfen. Was für ein Gott gibt sich selbst für uns? Was für ein Gott? Deine Motivation ist immer Liebe. Danke, Herr, dass du die Menschen veränderst, jedes einzelne Herz, dass niemand verborgen bleibt, dass niemand unsichtbar bleibt. Dass du jetzt einfach in jedem wirkst, dass du Nachbeben schenkst, Tage danach. Dass diese Predigt nur durch dich die Herzen verändert, nicht durch mich. Dass du diese Samen gießt und erquickst, dass sie Frucht tragen, die jetzt in ihren Herzen gelandet sind. Dass du diesen fruchtbaren Boden jetzt bewässerst, Herr, mit deinem heiligen Wasser. Bring du Früchte in den Leben dieser Menschen. Bring du Veränderung, bring du Durchbrüche. Bring du neuen Wein in jedes einzelne Leben. Lass uns deine Herrlichkeit mehr und mehr spüren. Lass uns offen sein für deine Herrlichkeit, für dein Wirken und was auch immer du vorhast. Danke, dass du die Menschen veränderst durch deine Herrlichkeit. Lass uns nie wieder gleich im Lobpreis stehen, nie wieder gleichgültig, nie wieder so wie zuvor. Lass uns jeden Lobpreis von Herzen spüren. Lass uns dich erleben und dich sehen, noch mehr, noch mehr. Gib uns mehr von dir. Mehr von dir. Amen.